Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben heute zwei Themen. Ich habe mich gefragt, wie die zusammenpassen. Das eine Thema ist, dass heute der vorletzte Teil der Predigtreihe über die Kardinaltugenden ist, über die sieben klassischen Tugenden, also Charakterbildung, wie Gott uns verändern möchte. Und da ist heute der Glaube dran. Und dann ist heute das große Thema die Dankbarkeit, Ernte Dank. Und ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen? Dankbarkeit und Glaube. Und da fiel mir eine Stelle aus dem Römerbrief ein. Und am Anfang des Römerbriefes, ich lese euch das mal vor, da heißt es über Menschen, die nicht mit Gott leben, obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Das ist also der Kern der Gottesferne, dass man sich nicht bedankt, dass man sein Leben als Selbstverständlichkeit hinnimmt und über den Gaben den Geber vergisst. Wir haben diese krasse Geschichte vom reichen Kornbauern gehört. Er kommt nicht auf die Idee, sein Reichtum mit anderen zu teilen, und er kommt auch nicht auf die Idee, sich zu bedanken, die Adresse zu suchen, die ihm solchen Wohlstand so viel Gutes geschenkt hat. Umgekehrt gehören Dankbarkeit und Glaube unbedingt zusammen. Und ich habe darüber, was Glaube ist, so ein paar Grundsätze aufgeschrieben. Die könnt ihr hier an der Beamerfolie verfolgen, und die sollen uns durch die Predigt leiten. Glaube und Dankbarkeit, das gehört zusammen, denn Glaube bedeutet, die leeren Hände zu Gott ausstrecken und wie ein Kind sich ganz und gar versorgen lässt von der Mutter, auch auf Gottes Wirken, auf Gottes Hilfe zu warten. Glaube ist eben keine Leistung, keine Tat, keine fromme Bewährung, die wir bringen, sondern etwas, was allen unseren Taten vorausliegt. Das ist Paulus ganz wichtig, und er illustriert es an einem Beispiel, weil es nämlich zeigt, dass der Empfang der Gnade all unseren guten Taten vorausgeht. Das ist der Kern der Rechtfertigungslehre im Neuen Testament und später dann auch für die Entdeckung der Reformation wichtig gewesen für Martin Luther. Und Paulus macht das in Römer 4 klar an Abraham. Wodurch ist Abraham der Vater, der Stammvater des Volkes Gottes geworden? Nicht durch seine Taten. Nicht mal dadurch, dass er sogar bereit gewesen wäre, seinen Sohn zu opfern, dass er seine Heimat verlassen hat. All dem geht etwas anderes voran. Dem geht ein Versprechen Gottes voran. Gott gibt jedem Menschen ein Versprechen. Mitten in der Nacht holt Gott den Abraham aus dem Zelt und zeigt ihm den Sternenhimmel. Und Gott gibt ihm ein Versprechen. Und das Versprechen lautet: So zahlreich wie diese Sterne sind, werde ich deine Nachkommen machen. So groß wird dein Volk werden. Und dann heißt es: Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Was hat Abraham getan? Er hat buchstäblich keinen Finger krumm gemacht, aber er hat in seinem Herzen Gott Vertrauen geschenkt, dass die Zusage Gottes über ihn Wirklichkeit wird, dass sie stimmt, dass sie gilt und zuverlässig ist. Und das ist Glaube, dass wir diese Zusage Gottes in unserem Herzen annehmen. Und die Zusage, die wir von ihm bekommen, ist die: Jesus ist für dich in die Welt gekommen. Er hat deine Schuld getragen, er hat für dich den Tod besiegt. Und in dem Augenblick, wo wir dieser Zusage Gottes Vertrauen schenken, da spricht Gott uns gerecht, ohne dass wir auch nur irgendetwas für ihn getan hätten. Aus Dankbarkeit und zu seinem Lob, wenn wir dann umso mehr suchen, womit wir ihm eine Freude machen können. Aber der Glaube und die Gnade gehen allen unseren Taten voran. Und der Glaube wird besiegelt in der Taufe. Deshalb passt es gut, dass wir die heute feiern. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, sagt Jesus. Wie ist das mit dem Glauben? Manche glauben und merken es gar nicht. Es ist bei Jesus oft so, dass ihm Menschen begegnen, die ein Problem haben oder die in einer bestimmten Stelle im Leben verletzt wurden oder die sehr traurig sind oder eine große Not haben. Und dann begegnet ihnen Jesus, und dann spüren sie In dieser Person kommt mir etwas von dem Licht, von der Freiheit, von der Kraft Gottes auf mich zu. Und intuitiv, ohne zu überlegen, rufen sie: Sohn Davids, erbarme dich über mich. Jesus, hilf mir. Und manche berühren ihn auch, fassen ihn an mit hoffnungsvoller Erwartung. Und sie trauen ihm große Dinge zu und dann erleben sie großartige Wunder, Heilungen, Hilfe von Gott durch Jesus. Und dann passiert etwas, das macht Jesus ganz oft. Dann sagt er diesem Menschen, der diese Erfahrung gemacht hat: Dein Glaube hat dich gerettet. Hallo, das ist Glaube. Das hätten sie gar nicht so genannt vielleicht. Sie wären gar nicht drauf gekommen. Aber dieses kindliche, spontane Vertrauen zu Jesus, dieses Hoffen auf ihn, das nennt Jesus selber Glauben. Dein Glaube hat dich gerettet. So geht es auch uns, wenn wir die Botschaft hören, was Jesus damals für uns getan hat, am Kreuz und am Ostermorgen, und wenn er heute in uns dieses Vertrauen weckt, dass wir merken, Gottes Liebe ist für mich da und sie gilt mir und ich kann sie im Herzen ergreifen, so wie Abraham damals dem Wort Gottes vertraut hat. Glaube ergreift das ewige Leben, ergreift die Hand von Jesus selbst. Das ist mein erster Grundsatz. Glaube ergreift das ewige Leben. Das passiert, wenn irgendwann im Leben ein Menschen diese Botschaft trifft. Bei mir war das beim Trampen in Berlin kurz vor meinem Abitur, dass mir das einer gesagt hat. Ich muss dich mitnehmen, weil es gibt eine wichtige Botschaft, die wird dein Leben verändern, wenn du sie ernst nimmst. Jesus ist für dich in die Welt gekommen. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit du nicht von Gott verurteilt wirst für deine Schuld, sondern ein freier Mensch werden kannst. Das hat mich damals sehr bewegt, es hat mich getroffen. Und Gott ist dann noch einige Schritte weiter mit mir gegangen, bis ich ganz bei ihm angekommen bin, bei ihm vertraut habe. Wenn du dieser Botschaft vertraust, hast du ewiges Leben. Wer getauft ist und Jesus vertraut, der hat das ewige Leben. Glaube ist nicht nur irgendeine Tugend, einzureihen in andere nette Sachen, die man alle machen kann, die alle nützlich sind, sondern es ist der entscheidende Schlüssel zum ewigen Leben, der Schlüssel zur Liebe Gottes. Und was den alten Kirchenlehrern, die hier an der theologischen Fakultät gelehrt haben, die Altlutheraner, was denen so wichtig war, war auch, dass der Glaube keine Substanz hat in sich selber. Er ist anhypostatisch, haben sie gesagt auf Griechisch. Das heißt, er lebt nicht aus sich, sondern er lebt aus dem, worauf er sich richtet. Also um das zu erklären, muss man vielleicht sagen, das ist so, als wenn jemand sagt: Ah, ich telefoniere so gerne. Ja, und dann sagt man: Ja, ist ja cool, dass du so gern telefonierst. Das Telefonieren scheint dir zu helfen. Ja, aber telefonieren macht nur Sinn, wenn an der anderen Seite jemand ist. Und dass der Kick am Telefonieren, das Tolle am Telefonieren ist, dass es da einen anderen gibt, mit dem ich rede. Ein Telefonieren, ohne dass jemand anders auf der anderen Seite ist, ist sinnlos. Und so ist es auch mit dem Glauben. Der Glaube bezieht sich auf eine Person. Er bezieht sich auf den auferstandenen Jesus. Nicht der Glaube an sich hilft, sondern Jesus ist es, der rettet. Und indem ich ihm vertraue, kommt er in mein Leben und wirkt an mir. Der Glaube ist nur der Kanal, er ist nur das Telefon, das Mittel, auf dem die befreiende Kraft Gottes in mein Leben kommt. Manchmal sagen das ja Leute: Ist ja schön, wenn dein Glaube dir so hilft. Dann will ich immer widersprechen und sagen: Nee, mein Glaube hilft mir überhaupt nicht. Mein Glaube an sich hilft mir genauso viel wie telefonieren ohne Partner. Es ist Christus, der mir hilft. Er macht mich frei. Er macht mich heil. Glaube ist nur die Verbindung zu ihm. Glaube nimmt dankbar all das Gute an, was Gott mir schenkt. Und wir üben uns jeden Tag darin, aus seiner Hand zu leben. Ein Theologe Schleiermacher hat das mal das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit genannt. Das könnte man auch sagen. Christsein verbindet sich mit einem Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Schöner, finde ich, ist es ausgedruckt in einem Vers von Arno Pötzsch, der gedichtet hat: wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Dieses Leben mit den leeren Händen vor Gott, das ist das Prinzip des Christseins. Deshalb werden Christen auch als die Gläubigen bezeichnet, die Glaubenden. Menschen, die ihr ganzes Leben von Gott empfangen. Jedem Atemzug, jedes Aufwachen am Morgen, jeden neuen Tag. Einmal, das war für mich überraschend, habe ich da richtig fett Gegenwind geerntet, Widerspruch. Ich erinnere mich noch genau, es war eine alleinerziehende Mutter, eine Krankenschwester, die in einer Diakoniestation gearbeitet hat. Die hat dort an dem Glaubenskurs mitgemacht, den ich für die Mitarbeiter dort gehalten habe. Und sie war entrüstet und hat gesagt, ich habe mir alles selbst erkämpft. Ich will und brauche mir nichts schenken zu lassen. Aus ihrer Lebenserfahrung konnte man das verstehen. Sie musste hart kämpfen, um sich und ihre Kinder durchzubringen. Aber wenn wir schwere Zeiten erleben, Schicksalsschläge oder Krankheiten, dann wird uns das neu bewusst, wie wenig wir selber in der Hand haben. Dass wir mit allem aus der Güte Gottes leben. Es gibt ein schönes Lied von Gerhard Schöne, dabei schreibt er einen Kranken, der aus dem Krankenhaus entlassen wird, der wieder gesund geworden ist. Und dieser Mensch, das konnte ich gut nachempfinden, der umarmt die Bäume, der riecht an den Gräsern, der entdeckt das Leben neu. Weil ihm neu bewusst geworden ist, dass das alles ein Geschenk Gottes ist. Die anderen halten ihn für ein bisschen verrückt, ja? Wer macht das schon? Bäume umarmen. Aber mir hat das eingeleuchtet. Wenn dir das Leben neu geschenkt ist, dann bist du so dankbar, auch für die kleinsten Dinge. Ich habe ein Gedicht an meiner Pinnwand, das ist auf einer Grußkarte, die ich mal bekommen habe, das lese ich euch dazu vor. Täglich entspringen neue Hoffnungsquellen, damit wir voller Dank den natürlichen Trost auskosten. Wandern, schwimmen, mit Menschen reden, singen, feiern, entspannen, schlafen, das Vorhandene lieben. Das Vorhandene lieben. Denn von ihm, von Gott, kommt alles her. Alles, was wir haben, auch über ein Vierteljahrhundert deutsche Einheit, die wir morgen wieder feiern, 70 Jahre Frieden in unserem Land, Wohlstand und Sicherheit, Christsein ohne Verfolgung und Angst, von ihm kommt alles her. Und 1000 Kleinigkeiten jeden Tag, die wir so leicht übersehen. Dass Elias jetzt wieder Fußball spielen kann und so fröhlich und lustig bei uns ist und so schön lachen kann. Oder Salome, die uns unten immer schon begrüßt, wenn man zum Lutherhaus hochkommt, auf dem Plakat im Schaukasten. Das ist ein Geschenk Gottes. Kein menschlicher Arzt kann dir Gesundheit schenken. Wir haben das gemerkt. Es ist ein Geschenk von oben. Auf Geschenke hat man keinen Anspruch. Wir können Gott dafür danken. Glaube hält auch die Stürme des Lebens aus. Wir denken manchmal, wenn wir Gott folgen, wenn wir Jesus folgen, dann müsste er uns alles Schwere ersparen. Ich denke auch manchmal so und dann bin ich ein bisschen sauer auf ihn, wenn es nicht so funktioniert. Aber er hat es nicht versprochen. Auch seine Kinder müssen Schmerz und Niederlagen aushalten. Trotzdem gibt es diese große Zusage, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Gott sorgt dafür, dass es am Ende gut ist. Auch wenn wir jetzt das Gute noch nicht erkennen, er sorgt dafür, dass es mit dir am Ende gut ist. Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Glauben bedeutet daran festhalten, dass Gott gut ist, auch wenn es um mich dunkel ist, dass er mir gütig und gnädig ist und dass wir daran nicht aufhören festzuhalten. Jesus hat es selber vorgemacht. Im Garten Gethsemane und dann am Kreuz hat er festgehalten und gesagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich weiß, du meinst es gut mit mir, Vater. Jakob hat Gott erlebt, als Gott ihm wie ein Feind erschienen ist. Er musste mit Gott kämpfen an der Furt des Jabbok. Gott hat ihn blockiert, er hat ihn sogar zeitlebens verletzt, er hat sein ganzes Leben gehinkt nach diesem Kampf. Er ist gezeichnet von Gott. Und manche von uns haben auch harte Schläge erlitten, müssen Wunden und Narben mit sich tragen. Uns geht es wie Jakob, aber Jakob hält an Gott fest, er hält die Stürme des Lebens aus und sagt: Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und der scheinbar feindliche Gott segnet ihn, und das wird dann auch sichtbar. Da hinein passt dieses Predigtwort: Danket Gott alle Zeit für alles, auch für das Schwere, denn er meint es gut. Das ist dann allerdings Glaube 2.0, Glaube für Fortgeschrittene. Gott lieben, wenn es mir gut geht, wenn alles glatt geht, wenn ich gut drauf bin, das ist nicht so schwer. Aber wenn Gott sein Gesicht verbirgt, wenn ich nichts von seiner Liebe fühle, dann ist es viel schwerer zu glauben. Mutter Teresa hat die letzten 10 Jahre ihres Lebens nichts mehr von Gott gespürt. Da war nichts mit Gott erfahren, Leben teilen. Gott meinte, ihr das zumuten zu können. Und hat zu ihr gesagt: Selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glaube hält die Stürme des Lebens aus. Und Glaube ergreift deine ganze Persönlichkeit. Das sieht man an den 3 Inhaltsstoffen des Glaubens. Melanchthon hat sie so aufgegliedert und ich finde sie ganz gut, deshalb verrate ich sie euch. Die erste wichtigste Zutat am Kuchen des Glaubens ist das Vertrauen des Herzens. Die zweite Seite des Glaubens ist das Verstehen, der Verstand. Und das dritte ist die Zustimmung des Willens. Vertrauen, Zustimmung, Verstehen. Das Wichtigste, sagen die Reformatoren, und das haben wir ja auch bei Jesus schon gesehen, ist dieses intuitive Vertrauen. So wie es kleine Kinder haben. Wir reden von kindlichem Urvertrauen. Solches Herzensvertrauen ist der Kern des Glaubens, ist das Wichtigste. Und da kann es oft sein und ist es auch, dass uns manchmal kleine Kinder im Glauben weit voraus sind und den größten Theologieprofessoren überlegen. Da fällt mir eine Story ein, die ich hier nicht geschrieben habe. Der größte Theologieprofessor, keine Frage, den die evangelische Kirche in den letzten 200 Jahren hatte, war Karl Barth. Und der war eingeladen bei der berühmtesten Universität der USA, bei der Harvard Divinity School. Und da sollte er einen Vortrag halten für diesen High-End-Theologen, den besten der USA. Und er hat einen Vortrag gehalten und dann wurde typisch amerikanisch gefragt, ob er denn vielleicht seine ganze Theologie in einem Satz zusammenfassen konnte. Man muss wissen, er hat eine kirchliche Dogmatik geschrieben, die ist länger, breit, also die Bände sind breiter, als meine Arme jetzt auseinandergehen. Ja? Also Wahnsinn, 1000 Seiten. Dann hat er kurz überlegt und dann hat er gesagt, mit einem amerikanischen Kinderlied: Jesus loves me, this I know, 'cause the Bible tells me so. Jesus liebt mich, das weiß ich, denn die Bibel sagt es mir. Herzensvertrauen, dieses Vertrauen in die Liebe Jesus, von Jesus, das ist wichtiger als alles theologische Wissen. Das kann man auch als Behinderter oder als kleines Kind. Aber später, wenn man größer wird, wenn man in den Konfirmandenunterricht kommt, Elias, ne, dann will man es genauer wissen. Wie ist das mit Gott? Was sagt die Bibel darüber? Wieso soll man eigentlich beten? Was hat Jesus sich dabei gedacht? Wieso muss ich da überhaupt hingehen? Wieso kann ich nicht jeden Nachmittag Fußball spielen? Ja? Wie kann ich mir das vorstellen? Anselm von Canterbury hat gesagt, der Glaube sucht das Verstehen. Wir wollen es verstehen. Wir denken nachdenken. Wir denken hinterher dem, was wir erlebt haben. Und dann fangen wir an und gehen in den Konfirmandenunterricht oder besuchen Glaubenskurse. Wir lesen gute christliche Bücher. Wir diskutieren in unseren Hauskreisen. Wir laden per Download die Predigten runter von der Lutherhaus-Homepage und hören sie beim Autofahren. Und so wächst unser Glaube im Verstehen. Und die dritte Zutat des Glaubens ist die Zustimmung des Willens. Glaube ist auch ein Entschluss. dass ihr beide heute sagt, ja, okay, ich lasse mich taufen, ich mache ernst mit Jesus. Bei mir war es 18 Jahre nach meiner Taufe, aber irgendwann gehört das dazu. Glaube ist auch ein Entschluss des Willens. Ich nehme Jesus an. Und es tut gut, es mal vor Zeugen auszusprechen, bei einer Lebensübergabe, es Gott auch in Begleitung von einem Seelsorger, von einem anderen Christen zu sagen, Jesus, du sollst mein Herr und mein Erlöser sein. Glaube ist eine Sache von Herz, Verstand und Willen. Es geht um unsere ganze Persönlichkeit. Klingt gut, aber wie bekomme ich den Glauben? Wie machst du es denn mit dem Vertrauen zu anderen Menschen? Du siehst diesen Menschen an, du lernst ihn kennen, du hörst ihm zu, du spürst, was er so für eine Ausstrahlung hat und wenn er ein gutes Herz hat, dann vertraust du ihm. Mach es genauso mit Gott. Schau Jesus an, in Jesus kannst du Gott ins Gesicht sehen. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Lies über ihn im Lukas- oder im Johannesevangelium. Sieh, wie er mit den Menschen umgeht, wie er sich vor Leute stellt, die ohne ihn schlecht dran wären, wie klug und mutig er die Wahrheit sagt, wie freundlich und barmherzig er ist. Und dann nimm dir eins seiner Worte zu Herzen, zum Beispiel, wenn er zu dir sagt, komm her zu mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann wirst du merken, dass dein Glaube wächst und dass Jesus all dein Vertrauen wert ist. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.